Ja, vielleicht können wir noch kurz aufstehen, dass wir beten zusammen. Herr, wir danken dir, dass du uns jetzt Stille machst, dass wir auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich um Gnade zum Reden und zum Hören und dass du uns hilfst, dass wir jeder Einzelne von uns auch was mitnehmen kann für sein persönliches Leben. Dank, dass du uns dein Wort geschenkt hast und die Möglichkeit für uns da ist, dass wir zusammenhören dürfen. Amen. Ja, heute ist der dritte Sonntag, wo es ums Buch Hiob geht. Martin hat ja schon zwei Predigten gehalten. Für viele sogenannte Wohlstandschristen unserer Zeit ist ja das Buch Hiob ein Anstoß. Denn nach ihrer Theologie will Gott weder Armut noch Krankheit. Und ich denke, es ist auch wichtig für uns, dass wir diese 42 Kapitel des Buches Hiob lesen. Ich hoffe, dass ihr es zu Hause auch schon mal gelesen habt. Wir können es ja hier in der Gemeinde nicht alles lesen. Aber gerade von Hiob können wir auch sehr viel lernen für unser persönliches Leben. Ich möchte einfach noch ein bisschen wiederholen, auch was wir schon gehört haben. Wir haben von Hiob seinem persönlichen Leben gehört, dass er ein beständiges Leben in Gottesfurcht geführt hat. Das heißt einfach, dass er nicht wollte, dass etwas zwischen ihn und Gott kommen sollte in seinem Leben. Wir lesen im ersten Kapitel, dass er 7 Kinder hatte und dass er für diese Kinder auch gebetet hat, sehr viel gebetet hat. Wir lesen im ersten Kapitel dann von schweren Schicksalsschlägen, die ihn getroffen haben. Alle seine Kinder sind gestorben, seine Knechte, er hat Besitz verloren. Und dann geht er aber ins Gebet nach diesen Ereignissen mit folgenden Worten. Kapitel 1, Vers 21, er sagt dann, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich denke, Hiob darf uns hier ein großes Vorbild sein, indem wir in der Not auf das Leid reagiert. Und er wird uns ja auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, als Vorbild hingestellt. Ich glaube, wir haben diesen Vers noch nicht gelesen. Jakobus 5, Vers 10 und 11. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Sie, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Hier heißt es standhaftes Ausharren. Luther übersetzt einfach Geduld. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und wir sehen auch hier im Neuen Testament, dass Gott mit allem, was er tut, ein Ziel hat. Und so hat er es auch bei Hiob. Und Gott macht keine Fehler. Und von Martin auch den Vers gehört, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das durfte ich auch die letzten Wochen in meinem persönlichen Leben erfahren. Ich wisst ja, dass ich einige Zeit krank geschrieben war. Ich hatte so eine Auszeit in der Arbeit und auch hier in der Gemeinde habe ich jetzt einige Zeit auch nicht gepredigt gehabt. Aber ich bin dem Herrn dankbar für diese Zeit und durfte manches auch in der Stille mit ihm erfahren. Wir haben im Hiob 1 noch etwas Wichtiges erfahren und gesehen. Im zweiten Kapitel wiederholt es sich nochmal. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an diese Begebenheit, dass Satan auch vor Gott steht und Gott mit ihm im Gespräch ist über Hiobs Glauben und Satan stellt Hiobs Glauben in Frage. Das tut er ja sehr gerne. Und wir sehen hier einfach auch, dass wir für viele Dinge gar keinen Blick haben. Auch Hiob wusste nicht, was im Hintergrund vor sich ging. Und auch wir können Gottes Wege nie völlig verstehen, weil wir oft die Hintergründe gar nicht wissen, weil wir nicht sehen, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Martin brachte auch den Vers in Jesaja 55, Vers 8, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber wir sehen, Gott ist allmächtig und auch Satan, als er vor Gott steht, muss Gott Rede und Antwort stehen. Und Satan kann nichts tun, was ihm Gott nicht erlaubt. Wir sehen es im Kapitel 1, Vers 12, als Gott zu Satan sagt, siehe, alles, was er, was Hiob hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Im zweiten Kapitel dann ähnlich. Satan kann nichts tun, was ihm Gott nicht zulässt. Und das macht uns getrost als Kinder Gottes, dass wir wissen, es geht alles an Gott vorbei. Und er weiß, was in meinem Leben geschieht, er hat den Überblick. Hiob wusste auch nicht, was im Hintergrund geschah, als er dann am eigenen Leib mit Geschwüren angefochten wird. Von Kopf bis Fuß ist er mit Geschwüren bedeckt, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Schärpe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Dann kommt noch etwas ganz Schlimmes. Ich denke, das hat Hiob auch, ist ihm sehr schwer gefallen, das so anzunehmen. Denn seine eigene Frau, seine nächste Angehörige, die ihm noch geblieben war und deren Trost und Beistand er so nötig gehabt hätte, sie fällt ihm auch in den Rücken und sagt folgende Worte, Vers 9, Kapitel 2, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sag dich los von Gott und stirb. Ich denke es manchmal ganz gut, auf seine Frau zu hören, aber in dem Fall war es sicher nicht gut. Und das sagt der schwer geprüfte Hiob ein Wort, und das steht heute auch über der Predigt. Ich denke, dieses Wort sollten wir auch uns persönlich merken im Vers 10. Hiob sagt zu seiner Frau, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Und dann kommt dieser Satz, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Der Luther übersetzt, haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Es wird ja heute in Gemeinden viel über Anbetung gesprochen. Und sicher freut sich Gott darüber, wenn wir Gott loben, im Lied, im Gebet, auch in der Gemeinde, wenn wir es aufrichtig meinen und nicht, um uns vielleicht selbst in Stimmung zu bringen. Aber ich glaube, hier bei Hiob ist es die höchste Stufe der Anbetung, dass Hiob sagt, ja, ich will es annehmen. Das, was Gott mir jetzt geschickt hat, es kommt aus seiner Hand, genauso wie alles Gute, was ich vorher schon erfahren habe. Oder mit anderen Worten, wie es im Vater Unser heißt, sagt er im Grunde genommen, dein Wille geschehe. Du Gott kannst mich heilen, du hast mir so viel Gutes bis jetzt geschenkt und es ist auch wichtig für uns, dass wir nicht vergessen, was er Gutes schon in unserem Leben getan hat. Aber wenn du mich nicht heilst, wenn du es nicht tust, dann will ich es annehmen. Dein Wille geschehe. Wie viele wollen Gott zwingen, ihnen gebeten, nach ihrem Wunsch zu handeln und unbedingt etwas zu tun, was sie gerne hätten. Es gab in der Bibel so einen Mann, der hieß Hiskia. Zu dem kam der Prophet oder Gott sprach zu ihm. Wir können es nachlesen, Jesaja 38. Vers 1 bis 3. Da ist es, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn, und er sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Gott spricht ein Wort zu ihm. Hiskia sagt: Nein, Herr, bitte was anderes in meinem Leben. Und Gott erhört sein Gebet, so wie Gott vielleicht auch manches Gebet erhört, dass Menschen ihn unbedingt zu etwas überreden möchten. Aber es heißt dann seltsamerweise im 2. Chronik 32, wo wir auch von Hiskia erfahren, im Vers 24, da betete Hiskia zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Ich denke, es gibt manche Menschen, die Gott zwingen wollten, irgendein Wunder zu tun, und dann haben sie es erlebt und dann hat sich ihr Herz überhoben. Für Hiskia waren diese 15 Jahre, die Gott ihm noch gegeben hat, waren keine Segensjahre. Als Paulus zu Gott betet wegen einer Krankheitsnot, und es heißt im 2. Korinther 12, Vers 8, dass er dreimal zu ihm gebetet hat, da spricht Gott zu ihm und sagt ihm diesen Vers, den wir heute auch schon gehört haben: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, Gottes Kraft und Hilfe in der eigenen Schwachheit zu erleben, das ist ein größeres Wunder als eine Heilung. Einfach sehen zu dürfen, obwohl ich dieses oder jenes Leiden habe, Gott trägt mich durch, Gott gibt mir Kraft und Mut und Durchhaltevermögen. Interessanterweise heißt es auch im Jakobus 5, wo es darum geht, wie jemand handeln soll, wenn er krank ist. Nichts dagegen, dass jemand zum Arzt geht, aber hier ist eine besondere Empfehlung auch für die Gläubigen. Da heißt, ist jemand krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. In der Luther heißt es, das Gebet wird ihm helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es heißt hier nicht, und der Herr wird ihn heilen. Der Herr kann es tun, aber auf jeden Fall wird das Gebet des Glaubens ihm helfen oder ihn retten, wie es hier in der Schlachter heißt, und der Herr wird ihn aufrichten. Darum geht es in erster Linie, dass Gott verherrlicht wird, auch durch Krankheitsnöte hindurch. Ich habe mir ein Kalenderblatt aufgehoben, das ich mal im Juli gelesen habe. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Das war für mich auch sehr eindrücklich. Hier steht drüber der Vers aus Psalm 68, 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Oder vielleicht ist uns auch geläufig, wie es Luther übersetzt: Gepriesen sei der Herr täglich. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Hier heißt es, eine schwerkranke junge Frau lag im Sanatorium. Die meiste Zeit war sie ans Bett gefesselt. Selten war sie ohne Fieber, sprechen konnte sie nur mühsam und ihre Worte waren oft kaum verständlich. Sie wusste, dass es für sie keine Hoffnung auf Genesung gab, und das wussten auch die übrigen Patienten. Doch es sah so aus, als ob die Schwerkranke durch eine unsichtbare Kraft getragen würde. Andere wurden in ihrer Nähe aufgerichtet und getröstet. Eines Tages brachte eine andere Kranke Blumen vom Spaziergang mit und fragte: Was ist das Geheimnis Ihres Lebens? Ich bin doch auch eine Christin. Ich gehöre auch dem Heiland an, und doch geht es mir immer von Sieg zu Niederlage und gar nicht von Kraft zu Kraft. Es gibt ein Rezept, das steht im Psalm 68, 20, flüsterte die Kranke. Ach, das weiß ich längst, das ist der Spruch, Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist unsere Rettung. Die Kranke antwortete, ja, aber sie haben die Hauptsache vergessen, den Anfang, das ist es gerade. Die Hauptsache vergessen? Die Besucherin schlug in ihrem Zimmer den Psalm auf, da stand es, gepriesen sei der Herr. Das hatte sie nicht beachtet, das war das Geheimnis der Siege. Vergessen nicht auch wir oft die Hauptsache, oder gibt es für uns wirklich nichts zum Danken und Preisen? Es mag so finstere Umstände geben wie bei Paulus und Silas im innersten Gefängnis, und die Füße sind gleichsam fest im Stock. Doch um Mitternacht beteten sie und lobsangen Gott. Apostelgeschichte 16. Sie hielten Zwiesprache mit Gott und versäumten nicht, ihm Loblieder zu singen. Gelobt sei der Herr täglich. Gott kann heilen, aber er kann sich auch darin verherrlichen, dass er uns Kraft gibt zu tragen und Geduld. Oder er zeigt uns im Leid unser eigenes Herz, wie es wirklich ist in seiner Verdorbenheit. Martin hat von der Tube gesprochen, die gedrückt wird und einfach herauskommt, was drin ist. Aber zeigt uns auch im Leid seine Macht und Herrlichkeit. So war es auch bei Hiob, der aber schließlich doch durch die Dauer der Schmerzen und das dumm fromme Geschwätz seiner Freunde immer mehr in Rage gerät. Er sagte zu seinen Freunden, Kapitel 16, Vers 2, ihr seid allzumal leidige Tröster. Und das waren sie auch. Sie konnten zwar Köpfe waschen, aber keine Füße. Hiob war am Ende, haben das letzte Mal auch von Martin schon gehört, Kapitel 4, für ihn ging es nicht mehr weiter. Vielleicht gibt es hier auch jemanden, der an so einem Punkt steht, wo er einfach kein Weitergehen mehr sieht. Es ist vor ein paar Wochen mal so gegangen und es war für mich auch wie ein Bild. Ich war auf einer Wanderung, bin zum Fundensee gegangen, am nächsten Tag wieder zurück. Dann habe ich gedacht, nehme ich mal einen anderen Weg. Und dann ging so ein Steig da runter, das war die Sagereckwand, wenn das vielleicht was sagt, runter zur Salettalm. Und ich bin kein Bergsteiger und bin nicht so gewohnt, vom Berg zu gehen. Dann komme ich plötzlich an eine Stelle, da ist ein paar hundert Meter unter mir, liegt der Königssee. Und irgendwie sind plötzlich meine Beine weich geworden. Und ich konnte fast nicht mehr laufen. Ich ging noch ein Stück weiter und dann kam wieder so eine Stelle. Da habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht mehr zurück und auch nicht mehr vor. Ich wusste wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Mit Gebet ging es dann doch irgendwie hinab ins Tal. Aber vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo es wirklich kein Zurück und kein Vor mehr gibt. Und das sind oft die Gelegenheiten, wo Gott etwas tun kann in unserem Leben, wo uns wirklich nichts mehr einfällt. Wir dürfen erleben, für Gott gibt es doch einen Weg. Gott hat noch Lösungen. Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt bekommen durch einen Fichtenstamm. Klingt vielleicht ungewöhnlich, aber vielleicht kannst du mal einschalten. Ich habe es euch auf Folie kopiert. Wir waren da als Familie bei meinem Schwager. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Mein Schwager hat eine Holzwollefabrik. Und das Liebste, was meine Kinder dort immer tun, das ist Versteckspielen in der Holzwollenhalle. Und als ich so in meinem Versteck gesessen bin, da stand vor mir ein Wagen mit lauter Baumstämmen, die mal zu Holzwolle verarbeitet werden sollten. Und da war auch dieser Baumstamm dabei. Und schaut ihn euch mal genau an. Vielleicht kann jemand sagen, wie alt dieser Baum ist. Ist von der Entfernung vielleicht schwierig. Aber interessant ist, dass eigentlich in diesem Baum zwei Bäume sind. Es sind zwei kleine Bäume mit den Jahresringen, die sich immer näher kommen und in der Mitte seht ihr ein Stück Rinde. Das war der Zeitpunkt, als die beiden Bäume sich begegnet sind, als sie sich gegenseitig gedrückt haben. Und interessant, was dann geschieht, das habe ich vor ein paar Tagen als Geschichte verfasst, was da geschehen ist. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Ich möchte es überschreiben, Predigt oder Zeugnis einer Fichte. Oder wenn Bäume reden könnten. Vor vielen Jahren waren wir zwei kleine Fichtenbäumchen, die durch Gottes Fügung dicht nebeneinander in einer großen Schonung aufwuchsen. Die ersten Jahre verstanden wir uns recht gut. Wir freuten uns aneinander und darüber, dass wir nicht solo unser Dasein fristen mussten. Täglich bewunderten wir unsere so schön angeordneten Ästchen mit den zarten Nadeln, die sich im Wind sanft berührten. Ob es regnete, stürmte oder die Sonnenglut heiß herunterbrannte, immer standen wir zusammen. Gemeinsam freuten wir uns an den Tieren des Waldes, in den milden Sommernächten, an den Glühwürmchen und dem wunderbaren Sternenhimmel und im Winter an dem herrlichen Treiben der ersten Schneeflocken. Wie hatte unser Schöpfer doch alles so schön gemacht? Doch leider vergingen die Jugendjahre wie im Fluge. Wir beide gingen immer mehr in die Breite und kamen uns so immer näher. Wir sahen nicht mehr den schönen Wuchs des anderen, sondern nur noch seine dunkle, harte, kalte und rissige Rinde, die immer mehr gegen die eigene drückte. Das Leben wurde immer unerträglicher. Es war zum Davonlaufen, aber unsere Wurzeln ließen es nicht zu. Jeder bemitleidete sich selbst und weinte täglich einige Harztränen, die sich kalt und klebrig um den Stamm legten und die Lage noch hoffnungsloser erscheinen ließen. Schreckliche Gedanken stellten sich ein. Wäre es nicht besser, alleine zu sein? Wenn doch der Förster einen Baum absägen würde, dann wäre endlich Ruhe. Wir hassten uns und beschuldigten uns gegenseitig, dem anderen die Freiheit und das Glück zu rauben. Der Druck wurde aber nur immer größer, bis wir endlich kapitulierten. Wir sahen keinen Ausweg mehr und warteten nur noch auf die Stunde, wo wir beide unter dem Druck der Situation zerbrechen würden. Doch da geschah das Wunder. Auf einmal spürten wir ein seltsames Prickeln in unserer Rinde. Es war der Saft des anderen, der unter dem Druck in die Rinde des anderen strömte. Immer mehr verbanden sich die sich drückenden Teile, bis nach einiger Zeit nur noch eine Rinde den vereinten Baum umschloss. Alle Schmerzen gehörten der Vergangenheit an. Aus zwei sich rivalisierenden Bäumen war ein Baum geworden. Nur ganz im Innern siehst du noch die Narben des eigenen Kämpfens und Ringens. Es ist alles völlig neu geworden, eine neue Schöpfung. Sollte euer himmlischer Vater nicht so auch euch tun, der der Schöpfer ist aller Kreatur im Himmel und auf der Erde? Soweit die Geschichte dieser zwei Bäumchen. Und ihr könnt noch zählen, wie lange sie miteinander gelebt haben, wie alt der Baum geworden ist. Kannst wieder ausschalten. Was könnte Gott aus unserem Leben machen, wenn wir ihn Herr sein ließen, ganz und gar? Ich denke, es ist auch ein gutes Bild für manche Eheleute. Und wie viele Ehen könnte Gott heilen? Wie viele Trennungen von Geschwistern könnten wieder in Ordnung kommen, wenn Menschen Gottes Hand auch in den Widerwärtigkeiten sehen würden? Und wenn sich einfach in Gottes Hand legen würden, kapitulieren vor ihm. Und wenn sie sprechen würden wie Hiob, wenn wir das Gute annehmen, sollen wir nicht das Böse auch annehmen? Sag ja zu Gottes Wegen, heißt es in einem Lied, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich alle Wege in seiner Hut. Willst du es glauben? Wie es mit Hiob weiterging und was Gottes Ziel mit uns ist, wird uns der Schorsch am nächsten Sonntag erzählen. möchte euch noch ein paar Worte zum Schluss sagen für die unter uns, denen es vielleicht ganz gut geht, die selber keine großen Nöte haben, aber die mit Menschen zu tun haben, die in Not sind und die ihnen helfen möchten. An den drei Freunden Hiobs, von dem wir schon letzten Sonntag gehört haben, sehen wir, wie wir es nicht tun sollen. Wir haben gehört von Eliphas, der Hiob sagt, du bist schuld. Der Unschuldige leidet nicht, also musst du es selber verursacht haben, was du erleidest. Der andere Freund Bildad sagt zu ihm, ich sage es mit meinen Worten, wenn du dich zu Gott wenden würdest, dann wird sich alles ändern. Suche Gott. Vielleicht glaubst du einfach zu wenig. Oder Zophar, der dritte Freund, er betont besonders sein Geist erfüllt sein. Er sagt im Kapitel 20, Vers 3, der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten. Klingt doch gut, oder? Mit anderen Worten, pass mal auf, wenn ich dir was sage, dann spricht der Heilige Geist und dann musst du das auch tun. Diese drei Freunde, sie werden von Gott auch später angeklagt. Sie waren nichts anderes als Kopfwäscher, als Schaumschläger, als fromme Sprücheklopfer. Aber da war noch einer, ein Vierter. Es war der Jüngste. Er war erst mal still. Die anderen haben lange Reden gehalten. Er hat gewartet, er hat zugehört, was jeder gesagt hat. Er hat Hiob zugehört, ohne ihm ins Wort zu fallen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch gebetet hat. Und erst im Kapitel 32 kommt er zum Wort. Sein Name ist Elihu und das heißt, mein Gott ist er. Und ich möchte euch empfehlen, auch mal diese Reden zu lesen zu Hause, Kapitel 32 bis 37. Hier sehen wir vor allem zwei Dinge. Elihu ging es um den Herrn in erster Linie. Er machte seinen Herrn groß. Im Hiob 36, Vers 3, sagt er, ich will mein Wissen weit herholen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es ging darum, dass von der Gerechtigkeit Gottes, von seiner Gnade weitergegeben wird. Ihm ging es um den Herrn. Und was noch wichtig war, er stellte sich auf die gleiche Stufe wie Hiob. Kapitel 33, Vers 6. Sagt er zu Hiob, siehe, ich bin vor Gott gleich wie du. Auch ich bin aus Lehm gebildet. Ich bin nicht besser als du. Siehe, Furcht vor mir soll dich nicht schrecken und meine Hand soll dich nicht niederdrücken. Du brauchst vor mir keine Angst zu haben. Ich will dich jetzt nicht runterdrücken. Ich will dich nicht klein machen. Ich will Gott groß machen und ich bin auch nicht besser als du. Ich denke, solche Leute braucht die Welt, brauchen unsere Brüder und Schwestern auch in der Gemeinde. Und im Grunde genommen war die Rede Elihus die Wende auch zum neuen Anfang. Danach sprach Gott, und Gott schenke uns gerade auch dieses demütige Herz, um Menschen wirklich dienen und helfen zu können. Und Gott schenke uns selber auch ein Ja zu Gottes Wegen in jeder Lage und Situation. Ich schließe mit dem Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer. Es fiel mir heute so ins Auge auf meinem Schreibtisch. Ich gedacht, es passt ganz gut zur Predigt und zum Abschluss. Bonhoeffer war auch jemand, der durch ganz tiefe Täler gegangen ist. Und er schreibt hier, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alles zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.